Wir imkern beide sind klein auf und haben entschieden, dass wir möchten Bienen in der Stadt halten, das professionell zu machen und das auf den Dächern von Zürich.
Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit. Ich freue mich, wenn ich dich ein bisschen inspirieren darf, denn Nachhaltigkeit kann ganz einfach sein. Erfahre von Unternehmerinnen, welche Herausforderungen, Stolpersteine, aber auch Erfolgserlebnisse ihnen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit begegnen. Mein Name ist Christine Abbühl und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Für die heutige Podcast-Folge bin ich unterwegs nach Zürich. Ich möchte mich mit Anna Hochreutener unterhalten. Sie ist Imkerin und hat ein Herz für Design. Eine spannende Kombination. Bleib unbedingt dran. Anna, wir sitzen hier inmitten von lauter Dingen und ganz viel Honig und ganz viel Bilder mit Bienen. Erzähl mal, was hat das damit auf sich?
Ja, hallo, danke für das Gespräch, freue mich schon. Ja, wir sind da bei Wabe 3, dem Kreis auf Zürichs Dächern. Und ich habe vor 13 Jahren das ins Leben gerufen, zusammen mit meinem Mann Tom. Wir imkern beide sind klein auf und haben entschieden, dass wir möchten die Bienen in der Stadt halten, das professionell zu machen. Und das auf den Dächern von Zürich.
Ein spannendes Businessmodell. Ich habe mal vor einer ganzen Zeit mich so ein bisschen damit beschäftigt, so mit Pflanzen und Biodiversität in der Stadt. Und was ganz klar irgendwie zu lesen ist, ist ja, dass viel weniger Pflanzenschutzmittel in der Stadt verwendet werden als auf dem Land. Also Insekten haben eine größere Überlebenschance, was das angeht. Wenn du jetzt sagst, Bienen professionell imkern auf den Dächern, tust du dann eigentlich der Honigbiene den Vorzug geben oder hat das keinen Einfluss auf die Wildbiene?
Das ist eine gute Frage, die heiß umstritten ist oder diskutiert wird, was die Auswirkungen von Honigbienen auf die Wildbienen sind. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze oder verschiedene Faktoren, die man muss in Betracht ziehen muss. Für uns ist es so, dass, wenn wir jetzt sagen, wir sind Berufsimker, im Verhältnis sind wir sehr klein, also mit 100, 120 Bienenvölkern gibt es eigentlich praktisch keine Berufsimkerei, die von dem leben. Wir machen es mit einem Mix von diesen 100, 120 Bienenvölkern und ganz viel Vermittlungsangebot und dann noch zusätzlich unseren Laden. Und jetzt gerade auf das Thema Vermittlungsangebot, wir haben rund 60 Führungen pro Saison für Erwachsene. Die Führungen sind zwischen 15 bis 60 Leute. Wir machen etwa 30 bis 40 Schulklassenführungen pro Saison. Das heisst 20 Kinder pro Schulklasse mindestens. Das heisst, wir erreichen unglaublich viele Leute und klären auf. Und in allen unseren Führungen ist Wildbienen immer wieder ein Thema und wir tun das sensibilisieren für die Wildbienen. Ob es eben tatsächlich Konkurrenzsituationen gibt, ist ausstehend. Es gibt gewisse Studien, die sagen, ja, es kann darauf hindeuten. Ich sage immer, wir müssen nicht darüber diskutieren, ob es eine Konkurrenz gibt, sondern wir müssen eigentlich darüber diskutieren, was können wir machen, dass allen Bienen gut geht. Und dort ist der Ansatz eben einerseits von uns aus jetzt aufklären, den Leuten Bienen näher bringen, wenn etwas sympathisch ist, schützt man es auch eher. Und ja, Blütenangebot schaffen, wo alle können. Und wenn wir noch weiter gehen, dann müssen wir her schauen, ja, warum geht es den Bienen in der Stadt zum Beispiel besser als auf dem Land? Und eigentlich müssten wir dann dort ansetzen, dass es den Bienen auf dem Land wieder gut geht. Und wenn wir allgemein Bienenschutz betreiben, dann kommt das wiederum allen Bienen zu gut. Und deswegen für mich die Diskussion Honigbienen, Wildbienen, Konkurrenzsituationen, finde ich schwierig, weil es lenkt ab vom eigentlichen Thema, wo man alle etwas dafür tun könnte.
Das finde ich einen wunderbaren Ansatz, muss ich ehrlich gestehen, weil mir gefällt das auch nicht mit, du darfst das nicht tun, weil dann passiert das, sondern ich bin Fan von Vielfalt und ich kann mir gut vorstellen, dass durch eure Arbeit, wo viel Aufklärung mit drin ist, eben diese Vielfalt entsteht, weil die Biene oder das Insekt generell nicht mehr so als der Feind dasteht. Ich habe mich neulich mit jemand unterhalten, da sind wir drauf gekommen, dass wahrscheinlich auch die große Werbekampagne der Insektenspray-Hersteller ist, die eigentlich dafür gesorgt hat, dass so wie eben Insekten nicht mehr als etwas dastehen, die auch Lebensberechtigung haben. Und Biene, die Honig macht, ist ja wie eine Ausnahme für die Menschen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch mit eurer Arbeit auch Wespen und Hummeln und ich weiß nicht was alles wieder so ein bisschen in ein anderes Licht gerückt werden. Und die Blütenvielfalt, wenn die gefördert wird, dann heißt das ja, dass allgemein kleine fliegende Lebewesen gefördert werden. Das finde ich phänomenal.
Absolut. Also ich denke, das ist A und so, Blütenvielfalt und das Habitat. Also dass man wirklich das fördert und die Leute aufklärt, was brauchen sie. Ja. Und dann, dass alle zu gut kommen. Und ich glaube, das, was du gerade sagst, dass die Insekten so einen schlechten Ruf haben, das ist ja eigentlich schön, dass wir eben mit den Honigbienen eigentlich noch einen Sympathieträger haben. Oder Trägerin, besser gesagt. Und wir die nutzen können und die eigentlich können einsetzen für den Schutz von allen.
Ja. Ihr tut das ja auch, ihr erntet Honig und ihr verkauft auch Honig. Du hast vorhin gesagt, 120 Völker habt ihr. Wie viel Honig kommt da so zusammen?
Genau, also wir rechnen mit etwa 20 bis 25 Kilo pro Volk, pro Saison. Und im Schnitt haben wir so rund 100 Wirtschaftsvölker, also Völker, die wirklich auch Honig produzieren. Der Rest ist dann Jungvölker, die neu sind, die erst im Jahr darauf dann produzieren.
Genau. Ja. Und wie findet ihr die Standorte für eure Bienenvölker?
Das ist ganz unterschiedlich. Also, wo wir gestartet haben im 2013, ist wirklich es darum ging, so ein bisschen Türen abklopfen, haben sehr viele Absagen auch bekommen und haben dann aber einen guten Start bekommen durch einerseits das Gemeinschaftszentrum Riesbach und andererseits den VBZ, den Verkehrsbetrieb. Die haben uns so ein bisschen die ersten Türen geöffnet und es auch so ein bisschen in die Medien gebracht. Und mittlerweile hat sich so ein Blatt gedreht, dass viele auf uns zukommen und uns fragen, möchtet ihr Bienen bei uns platzieren? Das ist natürlich super, weil so können wir ein bisschen Beere picken. Ja, das ist wunderbar.
Und ihr tut sie nur auf die Dächer, also möglichst hoch, oder?
Nicht unbedingt. Also wir haben zwei, drei Standorte, die am Boden sind. Dächer haben sich einfach ergeben, weil der Platz in der Stadt rar ist und Dächer halt unbenutzt. Wohlbemerkt, zu hoch darf es auch nicht sein. Also wenn man sich vorstellt, wenn eine Biene voll beladen mit Nektar und Pollen heimfliegt, dann ist sie ja schwer. Und wenn das Dach zu hoch oben ist, dann verbraucht sie zu viel Energie, um dort raufzukommen. Was wiederum dann eigentlich nicht dem Volk oder uns für die Honigproduktion zu gut kommt. Sprich, wir bewegen uns wahrscheinlich so etwa zwischen dem ersten bis maximal fünften Stock in der Regel. Genau.
Und schaut ihr dann auch, dass bei den Liegenschaften Anpflanzungen gemacht werden oder vertraut ihr darauf, dass rundherum genügend Pflanzen sein werden?
Genau, also hauptsächlich vertrauen wir mal darauf, dass es ringsum genug hat. Wir empfehlen aber auch immer wieder Projekte. Wir haben gerade auch noch mal Thema Wildbienen. Haben wir auch Wildbienenprojekte, wo wir sagen, man kann auch etwas machen auf diesen Dachflächen zur Förderung der Bienen in Form von Habitat, aber auch Pflanzen. Pflanzen auf den Dächern ist immer ein schwieriges Thema, weil es meistens keine Bewässerung gibt und es recht harsch ist dort oben. Also die Sonne bretscht einfach drauf und vertrocknet das meiste. Von dem her ja, ist es von uns aus jetzt nicht so einfach, zu sagen, ja, wir bepflanzen jetzt auch noch all die Dächer. Was wir aber zum Beispiel machen, wir haben Blumen für Bienensaatmischung, wo es ganz viele Sämli drin hat, die über das ganze Sommerjahr kommen, sind auch mehrjährig. Und die tun wir Tausende, aber Tausende von denen pro Jahr verkaufen. Und auch zum Beispiel ganz in schlechten Honigerntejahren haben wir es auch schon gehabt, dass wir gesagt haben, jedes Glas Honig gibt es ein Säckchen Saatmischung dazu. Und nur so kann man unseren Honig kaufen, auch wieder zum ein bisschen sensibilisieren. Anpflanzen, anpflanzen, anpflanzen. Und das hilft. Und ja, ich denke immer, wenn die Abartung kiloweise an Saatmischung, die wir da rauslassen, alles angepflanzt werden, dann tun wir auch einen recht grossen Beitrag für das Pflanzen, auch wenn wir es nicht direkt selber machen.
Ja. Ich finde den Ansatz noch spannend, weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, okay, ich bin nachhaltig, weil ich kaufe etwas Bestimmtes oder ich mache etwas Bestimmtes und betrachten das so losgelöst. Und es ist ja nicht losgelöst, es ist ja immer etwas Gesamtes und ein System, was ineinander greift. Und das zu fördern, indem so eine Saatmischung mit diesem Glas Honig verkauft wird, finde ich eine super coole Idee. Mhm. Was macht ihr sonst noch mit dem Honig, außer den Verkaufen im Glas?
Also mit dem Honig haben wir sonst noch Esswaren, wie zum Beispiel das Granola haben wir, ein Honigsenf haben wir, ein Honigbier. genau, wir haben so verschiedene Produkte mit Honig. Und sonst haben wir eher noch Produkte mit Wachs. Wir machen zum Beispiel unsere eigenen Wachsmalstifte mit Mineralpigment. Was super ist für Kinder, Kleinkinder, können es bedenklich auch mal ins Maul nehmen. Oder, aber auch für Erwachsene, die gerne mal etwas malen. Das sind wirklich lässige Farben. Wir machen Lippenbalsam, Erkältungsbalsam, Propolis-Tinktur. Machen wir auch. Das ist ein Harz, Propolis, wo Bienen von den Bäumen eigentlich sammelt. Und das hat Wirkung, dass es antibakteriell, antiviral und antimykotische Wirkung hat. Und Bienen überziehen eigentlich alles mit dem. Sich selber, die Waben, sie machen jede Ritze zu damit. Und das tun wir eigentlich bei der Honigernte, tun wir das miternten. Und machen dann Tinkturen und die kann man zum Beispiel im Tee tun, wenn man angeschlagen ist, wenn man das Gefühl hat, man wird vielleicht ein bisschen krank, dann hilft das wie von innen raus, wenn es eigentlich ein natürliches Antibiotikum gegen Krankheiten. Das ist super, es funktioniert wunderbar.
Spannend. Die Palette wird immer größer, merke ich.
Genau.
Du hast mir vorhin erzählt, ihr habt für euch wie festgelegt, dass ihr auch einen Bildungsauftrag habt, nehme ich an.
Ja, genau.
Ich gucke immer so eine Videoserie von so einem Menschen, der mit Schafen und Wolle hantiert in Norddeutschland und der betont immer, ich habe einen Bildungsauftrag. Das finde ich einen super Ansatz. Was für Kurse bietet ihr an, außer so Führung für Erwachsene und Schulklassen?
Genau, also wir starten genau mit der Schulklasse, wo die Lehrpersonen direkt können über die Website buchen und sich anmelden. Und dann haben wir aber auch jetzt im anderen Ende vom Spektrum machen wir Imkerkurs, also klassisch Leute, die selber möchten anfangen imkern oder auch einfach mal das Wissen über Bienen möchten vertiefen. Und dazwischen machen wir ganz viele verschiedene Workshops von, wir sagen den Bienenzauber selbst gemacht. Das sind so ein Bastelworkshops, sage ich mal, wo man kann selber Kerzen rugeln. Oder jetzt zum Beispiel an Ostern haben wir Eier gefärbt mit Bienenwachs. So eine schöne Technik. Aber wir machen auch Teamanlässe für Firmen, bis zu 70 Leute mit Catering zum Teil, wo dann man wirklich auch einen Schutzanzug bekommt und man zu den Bienen geht, die aufmachen. Wir machen Honigdegustationsworkshops, also wirklich auch dort eine ganze Breite. Oder einer meiner Favoriten ist Bienenwanderung. Dort laufen wir eigentlich einen Tag lang vom Stadtrand bis da im Kreis 4 zu uns und haben verschiedene Stationen unterwegs, wo wir auch wieder das ganze Thema eigentlich rund um Bienen anschauen, von den Wildbienen über die Honigbienen, wo wir einen Balsam selber produzieren mit Bienenwachs unterwegs und wir machen Honigdegustationen machen unterwegs, aber auch eben über Natur, über die Umwelt diskutieren, über die Umweltprobleme, aber auch die Lösungen eigentlich diskutieren während dem ganzen Tag. Das ist so wirklich ein ganz lässiger Tagesausflug.
Das hört sich nach etwas an, wo auch Menschen, die sagen, ja, Bienen, ich weiß nicht, Freude haben könnten.
Absolut, absolut.
Wenn du jetzt dir vorstellst, da ist eine Unternehmerin, die irgendwo in der Stadt ein Büro hat und bis jetzt so keine Pflanzen, was würdest du der empfehlen?
Also was sie sollte anpflanzen? Ja, dort verweise ich gerne auf beefinder.ch. Das ist das Projekt für Wildbienen. Da kann man die Adressen eingeben, wo man etwas anpflanzen will. Und dann spuckt es einem eigentlich aus, was in dieser Region, insofern Daten vorhanden sind, für Wildbienen vorkommen und was die brauchen. Und dann kann man eigentlich ganz gezielt die Wildbienen fördern, in Form von Habitat oder Pflanzen oder beides, je nach was man kann bieten, für die Bienen, die wirklich auch dort vorkommen. Weil es bringt nichts, wenn man Bienen fördert, die jetzt zum Beispiel im Tessin leben, die sind nicht in Zürich. Und ja, dann bringt es nichts, wenn ich Pflanzen jetzt hier in Zürich habe für Bienen im Tessin. Und deswegen ist das eine super Sache, dass man dort wirklich sieht, was kommt bei mir vor und was lohnt sich da, etwas zu machen für die.
Ja. Genau. Und das geht ja auch in einem Balkonkästli oder in ein paar Töpfen, die draußen auf der Fensterbank stehen.
Genau, also grundsätzlich sage ich immer, jedes Blümchen hilft. Also jedes bisschen hilft, ja. Ich habe letztes Jahr auf meinem Balkon Wildbienen gesehen, die verzweifelt am Suchen waren, dass sie irgendwo rein können. Und ein paar Wochen oder Monate vorher hat mein Sohn mal so Holzbrügel heimgeschleppt und die sind einfach rumgelegen bei uns, worauf ich kurzerhand schon mit der Bohrmaschine ein paar Löcher gebohrt habe in die Holzrügel und die angestellt habe. Und die sind jetzt alle besetzt. Und ich habe in dem Sinn gar nichts mehr gemacht oder gross müssen machen, also ganz simple Lösung. Und die sind jetzt auch, gerade der Frühling gestern, habe ich schön können beobachten, dass die jetzt schon wieder geschlüpft sind und aktiv sind.
Oh, super. Schön.
Genau. Also manchmal braucht es wirklich nicht viel.
Ja. Das wundert mich manchmal, dass Menschen wie gar nicht auf die Idee kommen, dass sie mit Kleinigkeiten ja auch helfen können oder sich und auch anderen was Gutes tun können. Weil ich meine, wenn eine Blume vor meinem Fenster ist, fühle ich mich auch besser, wenn ich rausgucke, als wenn da nur eine graue Wand ist.
Oder? Das ist so.
Ja. Ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, warum leben Bienen in der Stadt gesünder als auf dem Land. Was würdest du machen, wenn jemand auf dem Land wohnt oder was würdest du dem anraten? Was könnte ein Beitrag sein, damit Bienen gesünder leben können?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, natürlich kommt es schon mal darauf an, wo. Also es gibt natürlich Land und Land und es gibt schöne Alpenlandschaften, wo eine heile Welt ist, kann man sagen. Und dann haben wir Landschaften, die vielleicht geprägt sind von Landwirtschaft, wo es dann nicht mehr so heil aussieht. Und ja, ist schwierig. Ich denke, es ist, man kann auch wieder mit kleinen Sachen anfangen. Oder ich sage oft, man kann zum Beispiel etwas, was wir alle täglich machen, ist konsumieren. Man kann mit beim Konsum mal ein bisschen drauf schauen, was konsumiere ich, von wo kommt es, wie wird es produziert. Ja, und das ist Stadt-Land unabhängig. Wenn man in einer Zone lebt, wo vielleicht viel Landwirtschaft ist, vielleicht mal auch mit den Bauern ins Gespräch kommen, mal ihre Sicht hören, vielleicht probieren mit ihnen sensibilisieren für Insekten. Ich finde, das Bauernbashing bringt gar nichts, auch wieder. Sie machen auch das Beste und Möglichste und mit den Mitteln, die sie haben. Ich denke, vieles liegt auch an der Politik. Es ist auch wieder Stadt-Land unabhängig, dass man politisch könnte aktiv werden. Das ist dann für mich so, ja, Ende vom Spektrum auch wieder. Der Anfang vom Spektrum, eben, wie schon gesagt, so ein Konsum. Und dann auch wieder anpflanzen, Habitat schaffen, wenn man Möglichkeiten hat. Und etwas, was ich auch sehr gerne erwähne oder sage, ist, wir räumen alle viel zu viel auf und wir bützeln viel zu viel unsere Landschaft und unsere Garten und unsere Balkone. Und vielleicht alles einfach ein bisschen puffiger lassen und einfach ein bisschen sein lassen. Und das würde uns ja allen vielleicht noch gut tun, wenn wir einmal den Druck los hätten, von ihm das Gefühl haben, es muss alles perfekt sein und schön aufgeräumt. Und die Insekten haben auch Freude, wenn mal etwas liegen gelassen wird, wo sie dann vielleicht eben Habitat finden drin.
Ja, das finde ich ein wunderbares Statement so zum Abschluss. Es kommt so wieder durch, es gibt ganz viele Möglichkeiten und manchmal muss ich einfach nichts tun. Das ist die Beste.
Genau, danke, absolut.
Danke vielmals, Anna.
Danke dir vielmals, Christine.
Besonders gefallen hat mir die Sicht von Anna auf die Bienen und Insekten ganz allgemein. Und dass sie schafft, den Sympathieträger Biene oder Honigbiene zu nutzen, um den Insekten eine Stimme zu geben und der Biodiversität damit auch. Was hat dich begeistert?
Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss!